Hallo, herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Tischlein deck dich, eurem Liebespodcast. Ich freue mich schon wieder hier zu sein und die nächste Episode aufzunehmen. Wir waren ja stehen geblieben bei philosophischen Überlegungen zur Liebe. Und wenn ich da zurückblicke auf die letzte Episode, habe ich festgestellt, dass dieser erste Teil ganz schön lang geworden ist, wo es um den Text von Paul Steinhardt ging über das Ereignis in Thüringen mit dieser merkwürdigen Ministerpräsidentenwahl. Wenn euch das zu lang ist, zu langweilig, dann könnt ihr auch einfach die Kapitelmarken benutzen. Schaut da mal rein, da ist das schön verlinkt und dann kann man einfach vorspringen, denn ich finde, das ist wirklich ein bisschen schade, dass dann dieser letzte Teil so ein bisschen dahinter verschüttet wird. Und der letzte Teil ist ja eigentlich der, um den es mir ging, nämlich um die Liebe. Und der erste Teil hat da ja nur so ein vorbereitendes Argument gemacht, kann man sagen, weil was Steinhardt sagte, war nochmal zusammengefasst: Es gibt in unserem politischen System ein Parteienkartell, und zwar ein liberales Kartell, das sich von den Linken bis zur CDU erstreckt und wo sich die AfD dann als Gegenpol dazu positionieren kann, was nicht stimmen mag, aber es ist ihm trotzdem nicht von der Hand zu weisen, dass es diese Übereinstimmung in grundlegenden Sichtweisen gibt und dass der Liberalismus tatsächlich hier vorherrscht und sich keiner mehr ihm wirklich entziehen kann. Das heißt, wir wissen einfach nicht, wie ein politisches Programm aussehen soll, wenn wir es nicht liberal denken und individualistisch. Das ist nur die kleine These dazu. Und heute dann mal ohne Politik, das ist wirklich vielleicht besser so, denn es gibt ja so viel andere interessante Dinge. Es hat sich ja angedeutet, dass Robert Pfaller noch ein Mann ist, den man hier noch öfter zu hören bekommen wird, zumindest seine Texte hier im Podcast. Und deshalb möchte ich da gleich anschließen, und zwar aus seinem Buch Zweite Welten etwas vorlesen oder interpretieren. Das Buch ist 2012 erschienen und ist jetzt nicht sein neuestes Buch, aber vielleicht ja ganz gut, erstmal mit den älteren Werken anzufangen. Michel Houellebecq meint zum Beispiel, man sollte die Werke eines Autors immer in der chronologischen Reihenfolge lesen, weil man nur so die Biografie seines Denkens völlig verstehen kann. Aber wie dem auch sei, ich bin hier einfach mal reingestöbert oder habe mir hier eine Stelle ausgesucht, die ganz interessant war. Es geht um einen Theoretiker namens Manoni, der Pfaller zufolge etwas Grundlegendes über die Kultur entdeckt hat, nämlich dass es immer zwei Formen des Glaubens gibt. Wir können einmal glauben in Form des Bekenntnisses, so wie wir heute als moderne, aufgeklärte Menschen gewohnt sind zu glauben. Das heißt, wir sagen, ich glaube an den freien Markt, an die Selbstregulierung der Finanzmärkte, ich glaube an die Liebe. Es ist die Frage, das könnte man auch als Bekenntnis sehen. Ich glaube an den Kommunismus oder ich glaube, wie auch immer. Die zweite Form der Illusion, das heißt, wir haben hier eine Illusion, wir stellen da einen Glauben her und sagen, ja, daran glaube ich, aber es muss ja nicht der Realität entsprechen und daher kann man das als Illusion bezeichnen. Dann gibt es noch diese andere Form, den Aberglauben, was ein bisschen eine schwierige Übersetzung ist, aber auf Französisch Croyance, glaube ich, und auf Deutsch eben kein richtig entsprechendes Wort, aber dieser Aberglaube ist sehr interessant und er gründet immer auf so einer Formel: Ich weiß zwar, dennoch aber. Also ich weiß zwar, dass es eigentlich Blödsinn ist, daran zu glauben, aber trotzdem. Wenn wir jetzt in einem Theater sitzen und einen Zaubertrick sehen, dann weiß natürlich jeder im Publikum, dass hier nichts Übersinnliches vor sich geht. Zumindest jeder aufgeklärte, rationale Mensch würde so etwas niemals wirklich glauben im Sinne des Bekenntnisses. Aber warum macht es dann trotzdem Spaß, diesen Zaubertrick zuzuschauen? Die Antwort ist ja ganz einfach, dass man eben diese Illusion aufrechterhalten muss und sagen muss, ja, ich weiß zwar, aber dennoch, aber will ich jetzt mal für den Moment, wo diese Aufführung hier dauert und ich hier so schön versammelt bin in die mit meinen Freunden vielleicht und dieses Ereignis genießen will, diese Zaubervorführung, da will ich doch mal so tun, als würde ich dran glauben, ja. Weil nur dadurch kann man ja die Lust daran empfinden und dann sich daran freuen, wenn der Zaubertrick gelingt. Also, wir wissen zwar, dass es eine Illusion ist, aber es macht nun mal Freude, daran teilzuhaben und die Illusion auch weiter fortbestehen zu lassen, also daran mitzuwirken, indem man das selber so zum Ausdruck bringt, ja, ich nehme daran teil, ich akzeptiere das und weise jetzt nicht zwanghaft darauf hin, aber das muss doch ein Trick sein, das muss doch Betrug sein, was der Zauberer hier macht. Nein, sondern ich kann es akzeptieren und sagen, ja, darauf kann ich mich jetzt mal einlassen, auch wenn es natürlich letztlich eine Illusion ist. Ein anderes ganz amüsantes Beispiel von Pfaller besteht dann in so einer speziellen Wiener Attraktion, wo so eine Touristeneisenbahn rumfährt. Also das ist ein Elektroauto mit mehreren Waggons und das Ganze soll dann eine Eisenbahn darstellen, die aber so in der Fußgängerzone fährt. Jetzt sieht man da, also wenn man durch Wien schlendert, diese Eisenbahn und sieht, dass sich die Touristen und Einheimischen daran ganz schön freuen und sich amüsieren und sich auf diese Illusion einlassen können. Warum ist das denn jetzt so? Also niemand würde ja sagen, ich glaube daran im Sinne des Bekenntnisses, also ich verwechsle das hier mit einer echten Eisenbahn der österreichischen Bundesbahn. Nein, das wäre natürlich Quatsch, denn man sieht ja, dass dieses Gefährt da auf Rädern fährt, nicht auf Schienen und dass es vollkommen blödsinnig ist. Aber trotzdem ist diese Illusion lustvoll und die Leute, die da vorbeigehen, sagen dann laut Pfaller so etwas oder huldigen dann diesem Aberglauben mit der Formel, ich weiß zwar, dass dieses Eisenbahnspiel nur eine Illusion ist, dennoch macht es mir eine ganze Menge Spaß, mich an ihrer Herstellung zu beteiligen. Weil auch die Leute, die vorbeigehen, beteiligen sich ja daran, dass diese Illusion aufrechterhalten ist, wird, indem sie sich eben freuen und sagen, was ist denn das für eine lustige Attraktion hier. Das sind also diese beiden Grundformen, Croyance und Foi, also Aberglaube und Bekenntnis. Und diese beiden Formen sind eine Form des gesellschaftlich Imaginären, also dessen, was in einer bestimmten Kultur vorstellbar ist als Imaginäres, als Traumwelt. Und in verschiedenen Kulturen ist dann halt, sind dann verschiedene Dinge als imaginär denkbar und werden dann einmal mehr als Bekenntnis gedacht, so wie in unserer Zeit oder früher dann halt vielleicht eher als Aberglaube. Also was sehen wir denn, wenn wir zum Beispiel auf die Götter der alten Griechen schauen? Da sehen wir ein paar Trunkenbolde und Leute, die sich streiten um Frauen, ständig betrunken sind, sich prügeln und irgendwelche Intrigen ausbaldowern. Und das sollen dann die Götter sein, an die die Griechen wirklich geglaubt haben. Das hat dann manche Gelehrte zu der Frage veranlasst, ob die Griechen wirklich an ihre Götter geglaubt hätten. Aber das ist natürlich Quatsch, weil sie haben natürlich nicht daran geglaubt, so wie wir heute den Glaube als Bekenntnis verstehen, sondern sie haben im Sinne des Aberglaubens daran geglaubt und konnten es eben zulassen, dass diese Illusion, dass man sagt, ja, ich weiß ja, dass es dumm ist, dass sich die Götter so verhalten, aber es ist nun mal unsere Tradition, sich an der Herstellung dieses Glaubenssystems zu beteiligen und zu sagen, ja, das sind unsere Götter, ja, natürlich, die verhalten sich so, und dann kommt dann etwas zum Ausdruck, was Pfaller meint, wenn man das aus der Sichtweise der Griechen sieht, dann blickt man hier eher herunter auf seine Götter. Die Götter haben etwas Kindliches, das heißt durch ihre ganzen Triebe, die da zum Ausdruck kommen, sie sind eben voller Wollust, Sex besessen. Und die Griechen, die Erwachsenen, können dann sozusagen den Blick nach unten richten und auf diese Götter schauen und sich sagen, ja, schau an, die Götter haben auch Triebe, und deshalb, das führt mich dann dazu, dass ich diese Triebe an mir ja vielleicht auch bejahen kann und sagen, ach ja, das ist ja doch lustvoll. Heutzutage blicken wir dann lieber hinauf zu Gott und stellen uns das als etwas vor, so ein geschlechtsloses Wesen, völlig humorlos und also etwas, wo man den Blick hinaufrichten muss und vielleicht eher Angst davor haben muss. Das könnte man so interpretieren. Jetzt ist es, wenn wir wieder auf diese Touristeneisenbahn zurückkommen, so, dass niemand diese Einbildung für sich reklamiert. Also niemand sagt, das ist jetzt mein Glaube, dass ich wirklich glaube, das wäre jetzt hier eine Eisenbahn, sondern es ist eine Einbildung ohne Eigentümer. Eine Einbildung, die also wirksam ist, obwohl sie gar keinen Eigentümer hat, gar niemand hat, der wirklich daran glaubt. Das wäre jetzt undenkbar, wenn wir an unseren heutigen Glauben denken. Da wäre es ja undenkbar, schreibt Pfaller dann, dass jemand sagt, ich weiß zwar, dass es Blödsinn ist, aber ich glaube an Gott und muss darum jetzt sofort in die Kirche gehen. Oder dass ein bekennender Neoliberale sagt, ich weiß, es ist ganz dumm, aber ich glaube an die Selbstregulierung der Finanzmärkte. Die früheren Kulturen, die archaischen sozusagen, die hat Freud beschrieben, sagt Pfaller hier in so einer Schrift Totem und Tabu. Und da sagt Freud, die kennen eben nur das Imaginäre in der Form des Aberglaubens. Sie kommen ohne Bekenntnisse aus, was dann zur Folge hat, dass es bei ihnen keine Schuld gibt. Oder jedenfalls nicht in unserem heutigen Sinne, wo wir oft uns schuldig fühlen, wenn wir zu viel genießen, wenn wir nicht im Einklang stehen mit unseren Idealvorstellungen des Über-Ichs, das Über-Ich eben das, was wir so als unser Ideal sehen, was uns dann bestraft, wenn wir ihm zuwiderhandeln, oder was uns belohnt, wenn wir die Kontrolle behalten und unseren Normen und Vorstellungen zufolge handeln. Genau, ich finde das ganz interessant und finde hier schon, dass man da einiges lernen kann von dieser Sichtweise, von dieser antiken Sichtweise der Griechen oder andere früher Gesellschaften. Und es ist einfach ganz schön hochmütig, ganz schön dumm aus heutiger Sicht zu sagen, ja, die Leute früher, die haben ja an diese Sachen geglaubt, die haben an Gespenster geglaubt, an irgendwelche Geister. Das war natürlich alles Quatsch. Und wir heute sind so aufgeklärt, wir glauben natürlich nicht mehr an solche Dummheiten. Es ist doch genau andersrum. Die Leute früher haben eben nicht daran geglaubt, sondern sie haben sich nur daran beteiligt, eine gewisse Illusion herzustellen und dabei Lust zu haben, weil diese Illusion eben von der Gesellschaft so gefordert wurde und halt ein Ritual dargestellt hat, mit dem man sich Lust verschaffen. Oder ein Ritual, das eben für die Gesellschaft in dem Moment etwas Wichtiges war, etwas, was einem Identität gibt und was einen auszeichnet. Das heißt, die Leute früher waren nicht so dumm, wie wir meinen, und waren vielleicht sogar klüger, weil sie sich davon distanzieren konnten, wirklich an etwas zu glauben. Und weil sie dadurch erst die Lust erfahren konnten an dieser Form der Illusion. Weil was ist es anderes, wenn wir heute sagen, ich glaube an die Selbstregulierung der Finanzmärkte, das ist natürlich genauso eine Illusion. Oder wenn wir sagen, wir glauben an Gott. Thema Aberglaube und Bekenntnis wird uns da noch viel intensiver beschäftigen. Jetzt war es nur mal wichtig, dazu eine Einführung zu haben. Und jetzt müssen wir aber auch zurück zu dem anderen Thema Sex. Nämlich, das ist hier beschrieben in einem ganz schönen Kapitel, das Ungesagte und das Nichtgewusste. Da leitet Faller ein mit dem Verweis auf solche bekannten einschlägigen Fälle aus den Medien wie Julian Assange oder Jörg Kachelmann oder Dominik Strauss-Kahn, die eben alle gemeinsam haben, dass ihre Karrieren ruiniert wurden durch irgendwelche Vorwürfe von sexuellem Fehlverhalten, beziehungsweise ist der Fall natürlich nicht ganz vergleichbar, wenn man Assange nimmt oder Strauss-Kahn, aber Strauss-Kahn ist eben darüber gestolpert, dass es irgendeine Geschichte mit einem Zimmermädchen gab in New York und er hätte dann IWF-Präsident oder war IWF-Präsident und hätte dann Präsident von Frankreich werden können, wenn er nicht über diese Affäre gestolpert wäre. Jörg Kachelmann hatte eben diesen Prozess, währenddessen er in Mannheim in Untersuchungshaft saß und letztlich ja freigesprochen wurde. In diesen einschlägigen Fällen, mein Faller, sieht man ganz deutlich, was so im Vordergrund steht, wenn wir heute über Sexualität reden, dann kommt das immer so in einer Form daher, dass man sagen könnte, oder immer in einer so negativen Form, die uns so die Lust darauf nimmt am Sex. Also nicht wie bei den Griechen, die zu ihren Göttern hinabschauen und sagen, ach schau mal, die haben ja auch Sex und die sind ja auch so besessen davon und spannen sich gegenseitig die Frauen aus. Sondern es ist genau so, dass wenn wir über Sex reden oder darüber lesen in den Medien, dann vergeht uns die Lust und wir sagen uns, das ist aber schon ganz schön kriminell, was der Kachelmann da macht. Obwohl wir ja gar nicht wissen, was ist da wirklich vorgefallen. Das kann man natürlich nicht beantworten, außer im Gerichtssaal. Das ist ja genau der zivilisierte Weg, solche Probleme zu klären. Aber eben nicht, indem man darüber redet oder es in den Medien breittritt. Es ist also an dieser Diskussion über Sexualität etwas, sagt Faller, dass die ganze Lust insgesamt in die Nähe der Kriminalität drücken soll. Es kommt der Wunsch zum Ausdruck, dass alles möge bitte gesetzlich verboten sein, jeglicher Sex außerhalb fixer Paarbeziehung soll endlich als Verbrechen gelten. Das finde ich schon einen starken Satz und ist nachdenkenswert, wenn man, was ist da die Essenz aus solchen Shitstorms? Ist es nicht so, dass wir dann tatsächlich sagen, ja, wenn das wirklich so schlimm und so abartig ist mit dem Sex, dann wäre es wirklich am besten, wir ziehen uns darauf zurück und ist nur noch in Paarbeziehungen und wirklich am besten kümmert sich der Staat dann auch noch darum, dass die Treue hier eingehalten wird und jeglicher Vertrauensbruch bestraft wird. Das Publikum denkt sich dann also, es ist ja sowieso besser, wenn uns dieser Sex verloren geht. Es ist ja sowieso so abstoßend und das ist Fallers grundlegende These, auch wenn man Popstars sieht und die in irgendwelchen grellen Verkleidungen auftreten, hochsexualisiert, dann guckt man sich das an, aber ist dann eher davon abgestoßen und denkt sich, ja, schön, dass ich mir das jetzt mal angeschaut habe im Fernsehen, aber eigentlich bin ich dann ganz froh im Privaten, wenn ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Und das passt zu Pfallers These, dass wir in einer lustfeindlichen Kultur leben und dass der Sex oder auch die Lust auf Sex immer weiter abnimmt und wir da genau das Gegenteil dessen erleben, von dem, was unsere Gesellschaft gern von sich glauben würde, nämlich dass sie so eine lustfixierte Gesellschaft ist und man heute so viel Sex haben kann, wie niemals zuvor in der Geschichte. Ja. In der Zeit gab es dann ein Interview mit Jörg Kachelmann und die Interviewer haben die Frage gestellt, haben Sie auch nur eine einzige der Frauen, die Sie belogen hatten, um Entschuldigung gebeten? Das, sagt Wallace, jetzt ganz schön krass, dass man hier sagt, was Kachelmann hätte die Frauen belogen. Also er hatte also eine außereheliche Affäre und was die Interviewer meinen, ist, dass er diese Frauen, mit denen er die Affäre hatte, nicht im Vorhinein darüber aufgeklärt hat, dass er jetzt nicht die Absicht hatte, eine monogame Beziehung mit ihnen zu starten. Aber dann kann man das ja auch umdrehen, sagt Faller, und sagen, ja, haben dann nicht die Frauen auch in dem Sinne gelogen, wenn sie eben nicht von Anfang an gesagt haben, ja, ich will nur, wenn das jetzt eine monogame Beziehung wird. Also das müsste man dann ja auch von Seiten der Frauen klar sagen, um dann fein raus zu sein und zu sagen, ich habe aber nicht gelogen. Weil wenn das einfach in der Schwebe bleibt und gar nicht behandelt wird, dann kann man ja nicht von einer Lüge sprechen, sondern es ist halt etwas, was passiert und es können nicht von vornherein alle Eventualitäten abgeklärt werden. Es ist ja völlig absurd, daran zu glauben, dass man vor dem Sex schon die eigenen Pläne ganz genau in allen Details offenlegen könnte und sagen könnte, was man jetzt beabsichtigt und was man da plant. Aber das ist trotzdem die gängige Forderung der heutigen Political Correctness. Wenn man sagt, bevor man jemanden küsst, muss man fragen, ob man jetzt küssen dürfe und so weiter. Da sagt Pfaller, genau diese Moral der Sagbarkeit und des Sagenmüssens, ich muss also alles sagen, was ich jetzt vorhabe und was ich beabsichtige, die ist auch ein Stück weit schuld an der aktuellen Misere und epidemische Flauten, wie er das nennt, die von Sexualreporten in Zahlen ausgedrückt werden. Da wird es sich vielleicht lohnen, auch nochmal genau dahin zu schauen, auf die quantitativen Zahlen. Ein guter Punkt für die nächsten Podcasts, aber das habe ich jetzt noch nicht vorbereitet. Und wir gehen weiter im nächsten Absatz. Kommt er nun zu der philosophischen Überlegung, dass Sagen ja nie ohne Einfluss auf das Tun ist. Aber genau diese Voraussetzung wird ja einfach bedient, wenn man sagt, man muss doch alles offenlegen von vornherein. Da wird also davon ausgegangen, wenn ich das alles offenlege und so klar ausdrücke, dann kann ich deswegen immer noch genauso viel tun wie vorher. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nur dadurch, dass man Bestimmtes vielleicht auch mal nicht sagt oder dass bestimmte Illusionen gibt, solche Illusionen wie mit der Eisenbahn, ja, nur dadurch kann dann vielleicht mal etwas Wirkliches entstehen und das könnte dann verhindert werden, dadurch, dass man zu offen raus ist und zu genau abklären will, was da jetzt passieren soll und was genau die eigenen Wünsche sind. Das Beispiel, das hier natürlich ganz nahe liegt, ist von Pfaller auch so erwähnt, wenn jetzt zwei Personen sozusagen ein Date hatten, im Restaurant waren und dann sich die Frage stellt, ob man eben noch mit in die Wohnung kommen kann zur anderen Person, was dann zu Sex führen soll, dann kann das eben nie so offensichtlich ausgesprochen werden. Es wird nie gesagt, wollen wir jetzt Sex haben, sondern es ist immer diese Illusion nötig. Kommst du noch mit auf einen Tee oder Kaffee? Das heißt, hier sehen wir ganz deutlich, dass eine bestimmte Fiktion einfach hier Grundbedingung ist und absolut notwendig dafür, dass etwas Reales entstehen kann. Wenn man das so drastisch ausdrücken müsste, wie das jetzt gefordert wird von der Political Correctness, dann würde das diese Situation vielleicht unmöglich machen und die Leute würden dann doch nicht dazu kommen, dass sie gemeinsam in die Wohnung gehen und dort vielleicht Sex haben können. Das heißt, solche Illusionen wie das mit dem Tee oder Kaffee, der eigentlich genau der gleiche Fall ist wie mit der Eisenbahn, sind unglaublich wichtig. Die Eisenbahn, hier ist es ja auch genau so, dass niemand wirklich daran glauben würde, es ginge jetzt um einen Tee oder Kaffee. Keiner von den beiden Liebhabern wird in diesem Moment wirklich denken, ach ja, der andere will jetzt noch einen Kaffee mit mir trinken und um diesen schönen Abend zu beschließen. Und es liegt völlig auf der Hand, ohne dass es ausgesprochen wird, worum es eigentlich geht. Aber trotzdem ist absolut essentiell, diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass wir jetzt einfach nur gemeinsam Tee trinken wollen. Es ist wieder so, die Täuschung braucht niemandes Täuschung zu sein. Niemand muss der Eigentümer sein und sich diesen Glauben zu eigen machen an den Tee, sondern jeder kann sie von sich weisen, aber sie ist trotzdem real. Und dann kommt Pfaller hier zu dem Schluss, natürlich, das Sagen ist selbst eine Wirklichkeit, denn sie kann anderes Wirkliches hemmen. Wenn wir jetzt sagen würden, hast du nicht Bock, noch Sex zu haben, dann würde das wirklich ganz schön hemmend wirken. Und ebenso ist die Fiktion eine Wirklichkeit, denn sie kann Wirkliches zustande kommen lassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Buch heißt ja auch Zweite Welten, also es geht um imaginäres Fiktion und darum, was haben diese Fiktionen für einen Einfluss auf unsere Realität. Diese Fiktionen sind eben das, was vielleicht erst bestimmte Handlungen in der Realität ermöglichen. Kommen wir nochmal zurück zu Kachelmann. Jetzt wird also gesagt, er hätte diese Frauen belogen und er verachte sie ja vielleicht deshalb, weil er eben nicht von vornherein offen zu ihnen ist und sie nicht haargenau aufklärt, in welcher Situation er sich da emotional befindet und was er jetzt genau sich wünscht. Aber, sagt Pfaller, wer ist es denn wirklich, der diese Frauen verachtet? Jemand, der sich so wenig erklärt wie Kachelmann oder jemand, der meint, diese Frauen zu verteidigen mit der Behauptung, sie wären nicht imstande gewesen, das, was man ihnen nicht sagte, dennoch zu wissen? Also man kann auch sagen, ja, man achtet die Frauen, diese Frauen, die eine Affäre mit Kachelmann hatten, doch dadurch, wenn man ihnen zugesteht, dass sie so schlau sind, auch ohne dieses Explizieren Schluss zu folgen, dass es jetzt hier vielleicht wirklich nur um eine Affäre geht und nicht um etwas weiteres. Der andere kann nicht wissen, was man ihm sagt. Das ist das grundlegende Mantra unserer Zeit. Man muss alles haargenau ausbuchstabieren, aber was man dadurch natürlich macht, ist, dass man den anderen zu einem kompletten Idioten macht. Man muss immer diese Voraussetzung also drin haben, der andere weiß ja gar nichts. Also der andere ist ja komplett idiotisch. Ich kann ihm nicht zumuten, die kleinste Kleinigkeit, dass er da selber drauf kommt. Nein, sondern es soll alles expliziert werden. Da verweist Pfaller dann auf solche Buchreihen wie A Complete Idiot's Guide to Astronomy, Derrida für Dummies. Es ist also so, dass diese Koketterie mit der Dummheit etwas hat, was auf Resonanz stößt heutzutage. Slavoj Žižek, der Philosoph, meinte eben, in unserer Zeit ist das wichtigste Menschenrecht, sich belästigt zu fühlen. Und Pfaller fügte an, dass allgemeine Menschenrecht, ein kompletter Idiot zu sein. Das sei die Grundessenz unserer Zeit, also dass man immer voraussetzen muss, der andere könne ja, sei ja wirklich so hilflos und sei so beschränkt in seinen geistigen Möglichkeiten, dass man darauf jetzt wirklich Rücksicht nehmen muss und es taktlos oder unmoralisch wäre, da nicht auf die kleinste Verständnisschwierigkeit schon von vornherein Rücksicht zu nehmen. Es wird also von niemandem mehr irgendetwas erwartet. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da raus? Wie kann eine emanzipatorische Politik der Fiktion und zweiten Welten aussehen? Laut Pfaller, selbst wenn es tatsächlich so sein sollte, dass nur noch die wenigen in der Lage sind, mit Fiktionen in einer Weise umzugehen, wie sie unter erwachsenen Menschen selbstverständlich sind, dürften wir daraus kein ethisches Prinzip machen. Also selbst wenn alle zu Idioten geworden sind, müssen wir sie so behandeln, als ob sie es nicht wären. Das ist der einzig gangbare Ausweg, den wir ihnen aus ihrer Idiotie eröffnen können. Also selbst wenn sie nicht mit den Fiktionen umgehen können, müssen wir als Fiktion wiederum das Gegenteil aufrechterhalten und ihnen sagen, ja Leute, ihr seid doch keine kompletten Idioten, ihr könnt hier schon eigentlich mit Fiktionen umgehen. Wir müssen also, statt des Menschenrechts ein kompletter Idiot zu sein, das Menschenrecht fordern, niemals für einen kompletten Idioten gehalten zu werden. Das war dann auch soweit die Erkenntnis aus Fallers Kapitel. Und damit möchte ich die theoretische Philosophie für heute beenden. Es ist auch schon spät und ich bin müde, aber habe mir hier noch was Besonderes überlegt. Erstmal will ich dann noch an die Überlegung von letztem Mal anschließen zu diesem Gedicht Nie mehr von Ulla Hahn. Laut Faller ist es für unsere Generation so, wir wollen frisches Gemüse, faire Produkte, traditionelle Zweierbeziehungen und nicht viel mehr. Weil wir uns, wie vorher angesprochen, so abgeekelt abwenden, wenn wir dann Sex in den Massenmedien sehen und uns sagen, ah, besser nicht, ist doch besser, dass ich das im Privaten dann nicht mehr so erleben muss. Dieses Gedicht von Ulla Hahn hat mich halt fasziniert, weil darin diese Raserei zum Ausdruck kommt. Die Rastlosigkeit und der völlige Kontrollverlust, also das im völligen Widerspruch zum Ideal der Selbstbeherrschung, das uns heute so wichtig ist. Und deshalb finde ich, ist die Liebe ja sowas Besonderes, weil wir hier schon noch die gesellschaftliche Norm haben. Also es ist schon noch die Liebe als ein sehr hohes Gut gesellschaftlich akzeptiert, obwohl sie ja dann dazu verleitet, so die Kontrolle zu verlieren, was natürlich schlecht ist in einer so technologisierten Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, dass die Leute in Kontrolle sind und im Besitz ihrer geistigen Kräfte und sich nicht einfach so gehen lassen. Also finde ich einfach, haben wir hier eine Norm, eine Vorschrift, könnte man sagen, oder eine Tradition, an der man sich orientieren kann, die tatsächlich noch was Positives beinhaltet, weil sie das Ausgeliefertsein, den Kontrollverlust auch mal als etwas zu Würdigendes darstellt und nicht immer nur verteufelt. Aber damit komme ich dann auch zu meinen eigenen poetischen Versuchen. Hier habe ich mir mal so ein Gedicht zusammengezimmert. Ich glaube, ich lese es gleich mal vor. Ja. Ah. Genau. Das Gedicht habe ich genannt Impressionen der kapitalistischen Lohnarbeit. Es fiel mir nie schwer, meine Arbeit als kapitalistischer Löhner zu exekutieren. Aber in dem Moment, in dem es unerlässlich wird, sich zu ihr an ihren Schreibtisch hinüberzubegeben, an einen Schreibtisch, der seit 30 Jahren dort steht und uns alle überdauern wird, die wir auf ihm nur die vergängliche Reproduktionsarbeit für den Kapitalismus verrichten. In dem Moment fühle ich mich zerrieben zwischen dem treuen Bediensteten und dem unnachgiebigen Liebhaber. Wie kann ich mit dir reden, wenn Reden nur Verschweigen bedeutet? Ich würde lieber mit dir schweigen. Mein Gott, denke ich, was bist du verletzlich? Ich möchte dich nicht anfassen, um dich nicht zu erschrecken, aber dann will ich doch dich greifen und deinen Arm berühren, um zu sehen, ob er da ist und dich zu streicheln. Ein langsames Gefühl von Geborgenheit könnte hier um sich greifen. Ich versinke in einem Tagtraum, die Arbeit bleibt liegen wie meine Hand, die nicht vorschnellt, die sich den Genuss versagt, den größten Triumph. Haut und Haut auf eine Distanz nahe oder gleich null anzunähern. ein explosives Unterfangen, kaum durchführbar in dieser Welt. Es gibt Tage, an denen fühlen wir uns revolutionär. An anderen aber glauben wir faul zu sein und suhlen uns in der Gewissheit unserer Unzulänglichkeit. Die Erwartungen des Neoliberalen selbst dürfen nie erfüllt werden. Das wäre ein Ziel, das wäre innehalten. Da wäre keine Bewegung mehr. So fordern wir ständig: Treib Sport, lerne Chinesisch oder feg dieses System hinweg mit der Revolution. Doch alles hilft nichts, wir bleiben gebrochen. Meditiere oder schaffe Bleibendes, Poesie, Journalismus, Podcasts, überflutet von all den Technologien, verbittert über die Eliten, die weder die Mäuse noch die Erde retteten, aber natürlich die Banken. Der Pfandverleiher schließt sein ehrliches Geschäft. Die Deutsche Bank zieht eine Spur des Bankrotts über unsere Seelen. Das war dieses Gedicht, das ich mir hier zusammengereimt habe. Es hat natürlich einen Bruch drin. Im ersten Teil scheint es so um die romantische Liebe zu gehen, im zweiten dann um gesellschaftliche Themen. Aber wie wir schon das von Houellebecq kennen, hängt beides eng zusammen und kann gar nicht getrennt werden. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich dazu jetzt noch viel mehr sagen kann. Es ist auch schon wieder ein relativ langer Podcast geworden, über eine halbe Stunde. Wieder ein Meilenstein erreicht mit dieser 7. Ausgabe. Und dann freue ich mich, falls jemand zugehört haben sollte. Ich, wie gesagt, beim letzten Podcast nicht vergessen, vielleicht mal diesen ersten Teil überspringen mit Paul Steinhardt, der eine halbe Stunde geht, und gleich ans Eingemachte gehen, falls euch das ein bisschen langweilt. Und ich hoffe, dass ich dann bald schon wieder hier vor dem Mikrofon stehe. Ich glaube wirklich, da bin ich ganz guter Dinge, dass ich das einrichten kann. Für heute Abend bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, dass ihr so treu gelauscht habt bis zum Ende, und lasse diese Folge dann hiermit ausklingen. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.